von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 8. Mai 1992.
Am 8. Mai 1945 kapitulierte das faschistische Deutschland bedingungslos. 12 Jahre Nazi-Barbarei waren beendet. 6 Jahre Terrorherrschaft über Europa, 4 Jahre Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion. Zu spät kam die Zerschlagung des Faschismus für die europäischen Juden. Ihre fast vollständige Vernichtung, generalstabsmäßig vorbereitet, systematisch betrieben und mit Massenerschießungen, Gaswagen und Zyklon B in den Gaskammern von Auschwitz vollbracht, ist mit keinem Verbrechen der Menschheitsgeschichte vergleichbar. Das Volk, das diese Täter hervorgebracht und aus dessen Mitte heraus diese Taten begangen wurden, das Volk, das in seiner Mehrheit die Verbrechen des Faschismus geduldet hatte, wenn nicht sogar begrüßt und mitbegangen, empfand den Sieg der Roten Armee unter westlichen Alliierten nicht als Befreiung, sondern als Kriegsende, Kapitulation, als Niederlage. Für die Völker Europas jedoch, für die Überlebenden von KZs und Vernichtungslagern war, ist und bleibt der 8. Mai der Tag der Befreiung vom Faschismus. Ebenso wie für diejenigen Deutschen, die gegen die Nazi-Herrschaft kämpften und jene, die sich aus ihrer historischen Verantwortung nicht wegstehlen wollen und können. Hallo zum Info heute am 8. Mai. Unsere Themenübersicht, auch unser erstes Thema beschäftigt sich mit Faschismus.
Männer und Rechtsradikalismus. Schon vor 2 Wochen versuchten wir uns dem Thema damals im Gespräch mit 2 Feministinnen zu nähern. Heute nun ein Interview mit Klaus Develeit, Buchautor und Wissenschaftler. Das zweite Thema. Die erfolgreiche Verhinderung des Atomkraftwerks Wiel ist uns Vorbild und Verpflichtung zugleich. So das Aktionsbündnis Freiburg gegen die B31 Ost, die auf ihrem gestrigen Pressekonferenz über die nächsten Schritte nach der Gemeinderatssitzung vom Dienstag informiert hat. Aufruf zum Widerstand. Das dritte Thema. Die Stadtverwaltung will die Straßennamen Wilhelmstraße und Bismarckallee derzeit noch nicht ändern. Diesbezügliche Mitteilungen, die sich in den Briefkästen von Anwohnerinnen fanden, erwiesen sich als Fälschungen. Dann das vierte Thema. Zum Ende des ÖTV-Streiks. Nach 11 Streiktagen wird im öffentlichen Dienst wieder gearbeitet. Der Tarifabschluss von 5,4% liegt jedoch weit unter dem ursprünglich geforderten 9,5%. Wir sprachen mit Gewerkschaftlern und Beschäftigten über den Tarifabschluss und darüber, was sie von ihm halten. Und dann das letzte Thema. Hinter dem, was hier die Rassenunruhen von Los Angeles genannt wird, eigentlich ein unsinniger Begriff, es gibt keine menschlichen Rassen, steht ein jahrelanger Krieg, den die Bullen und das Kapital gegen die Schwarzen führen. Jetzt haben wir es. Wir haben einmal nachgeschaut, wie sich dieser Krieg speziell in Los Angeles entwickelt hat. Wir bringen auch noch eine kurze Darstellung der aktuellen Ereignisse in den USA.
Für Anrufe, Anmerkungen hier im Radio, falls euch irgendwas noch zu den entsprechenden Beiträgen einfällt, heißen wir euch willkommen unter der Telefonnummer 31028.
Wenn man mit einem Politikvorschlag oder das Politikverständnis dieser Gruppen wie REPS oder Parteien wie REPS oder die VU umreißen will, kann man sagen, es ist ein Gewaltproblem. Und Gewaltprobleme sind in der Gesellschaft wie unseren vorwiegend immer Männerprobleme, weil die Gewalt hier staatlich, männlich, militärisch, bei Fabriken, Schulen und so weiter hauptsächlich strukturiert ist.
Männer und Rechtsradikalismus. Ein Thema, mit dem wir uns bereits vor 2 Wochen im Info auseinandergesetzt haben. Klaus Teweleit, Autor der Faschismusanalyse mit dem Titel Männerfantasien, zu dem Abschneiden der Republikaner bei den letzten Landtagswahlen und zu der auffälligen Affinität von Männern zum rechten Gedankengut. Sich dem Wesen des typischen Republikaners zu nähern, bedarf es einen Blick auf sein ebenso typisches Weltbild. Dazu schreibt Michael Schomers in der Wochenzeitung Freitag:
Ein wichtiger Bestandteil des republikanischen Weltbildes ist die Akzeptanz von autoritären Strukturen, von Macht und Gewalt zur Durchsetzung politischer Forderungen. Wie in der Weimarer Republik tönt von dieser Stelle der Ruf nach der starken Partei, dem starken Mann. Schluss mit dem Reden, das Parlament ist ja doch nur eine Quasselbude, jetzt muss gehandelt werden.
Dennoch ist das jüngste Wahlergebnis vor einem völlig anderen Hintergrund zu bewerten. Klaus Teweleit dazu:
Das Neue dran ist jetzt für mich, dass dieses Gewaltangebot, das da immer drin steckt, das bisher relativ abstrakt war, wo gesagt wurde, Gewalt muss ein Mittel der Politik sein, und dann hat es diese militärischen Bünde gegeben und die haben ihre Übungen gemacht und die haben in den Wäldern rumgeballert. Das hat dann eine völlig neue Qualität gekriegt durch die tatsächlichen Angriffe auf Ausländerheime, auf Asylbewerber und so weiter. Also mit dem Fliegen von Brandsätzen und mit dem Töten von Leuten ist diese Gewaltstruktur jetzt gesellschaftlich wirklich offen geworden und ein tatsächliches gesellschaftliches Problem. Und darin liegt ein ungeheurer Unterschied. Die Leute, die jetzt mit 12% in Reps wählen, wählen ganz klar diese Politik, das Töten als Politik.
Aber das Töten als Politik. Es wird Politik gemacht in Deutschland. Und zwar von Männern. Der Hang von Männern zu autoritären Gewaltstrukturen sieht Klaus Teweleit in einer emotional-körperlichen Schizophrenie.
Ich glaube also insgesamt, dass der Männerkörper, so wie er hier behandelt wird, und die Muskularität, die er kriegt, mit der er heranwächst, ganz stark darauf angewiesen ist, immer bestimmte Teile von sich abgespalten zu halten. Sei es, wo üble Gefühle auftauchen, Dinge, mit denen man nicht klarkommt, die nicht psychisch differenziert verarbeitet werden können, die das Gehirn überschwemmen, die diesen ganzen Komplex berühren, diese männliche Furcht, dass das eigene Innere aus einem undifferenzierten Mischmasch aus Blut und Scheiße besteht und keine deutliche Gefühlsstruktur da ist, die sich nur entwickeln kann, wenn man ein entsprechendes Leben führt, nämlich in Gefühlsverbindung mit anderen Leuten steht und in denen arbeitet und denkt und darauf reagiert, besonders was Frauen sagen, wie Frauen sich zu einem verhalten, wie Kinder sich zu einem verhalten. Das ist bei den meisten Männern nicht der Fall. Die haben nicht diese entwickelte Gefühlsstruktur, und das heißt, sie leben in einem Zustand von mehr oder weniger diffuse Angst, die meisten. Das kann man, glaube ich, generalisiert so sagen.
Diese diffuse Angst, die sich in faschistischen Ideologien, Aggression und Bindungen an autoritäre Strukturen zeigt, dieses typische männliche Syndrom also, befand sich in Deutschland, so Klaus Teweleit, seit der sogenannten Wiedervereinigung in einer gefährlichen Krise.
Und diese Abspaltung, die da gewesen ist, bis zum Fall der Mauer in einem für die deutsche Geschichte exzeptionellen Verhältnis und Fall mit der Existenz der DDR, wo es möglich war, alles, was hier an Üblem auftauchte, in die DDR abzuschieben, sowohl den Kommunismus wie Terrorismus, wie bestimmte Teile von Feminismus, Frauenrechte und Kinderrechte, ging alles in diesen großen Sack in Kommunismus, in Bolschewismus, Gefängnisstaat und so weiter und so weiter. Und ich glaube, es ist der Hauptgrund dafür, dass es den Westdeutschen nach dem Krieg gelungen ist, sich 30, 40 Jahre, wenn man in Anführungszeichen, relativ friedlich zu verhalten, ohne starke, offene Ausbrüche von Gewalt. In dem Moment, wo die Mauer weg ist, als Hauptgarant dieses Spaltungsmechanismus, ist mir sofort im Sinn erschienen, jetzt muss einiges auftauchen, da muss was aufbrechen. Denn bisher haben die Leute das auf diesem Weg abgeführt und sich selber als die Leute mit weißem Hemd und weißer Geschichte und weißem Kragen fantasiert, und das geht jetzt nicht mehr. Und prompt sind
jetzt ja nicht nur etwa von Ostdeutschen, das wäre ja Unfug zu behaupten, sondern von Westdeutschen, die Gewaltgeschichten losgelaufen, weil dieser Verarbeitungsmechanismus nicht mehr da ist. Ich glaube, dass der Fall der Mauer der Grund dafür ist, dass die Gewalt, die latent in einer bestimmten Weise immer vorlag, die aber bearbeitet und abgeführt werden konnte, besser jetzt in der Weise ausgebrochen ist, sich die Ausländer natürlich nimmt. Wäre natürlich Unfug zu sagen, es handelt sich da um einen Ausländerhass, denn psychisch gibt es sowas nicht wie einen Ausländerhass. Das ist ein Hass auf Menschen. Die gehören nicht zu uns, das ist ja nur ein Ausdruck der Abspaltung. Das heißt, man will nichts mit denen zu tun haben. Und diese Abspaltung ist einer der psychischen Hauptmechanismen. Und Abspaltung ist Gewalt. Das heißt, in dem Moment, du bist für mich ein Ding oder du bist ein Dreck, du kannst auch krepieren. Und diese Art von Verhalten kommt in allen sozialen Schichten vor. Und ich denke, bei Männern deswegen auch sehr viel stärker, weil erstmal haben Frauen nicht dieses gesellschaftliche Angebot, eine Gewaltkultur zu entwickeln, dass die Jungs von vornherein kriegen, auch heute in der Schule und überall, wie sie sich in ihren Konkurrenzsachen bekämpfen und wie sie lachen, wenn jemand hinfällt, sich wehtut, sich was bricht. Was ich bei den 13-, 14-Jährigen zum Beispiel sehe, die sich natürlich nichts dabei denken, die einfach sagen, haha. Und du brauchst diese Schraube nur zwei weiterdrehen auf eine andere Art von Konkurrenzkampf. Und dann kommt, also wovon die Frauen in der vorigen Sendung sprachen, sowas wie eine soziale Deprivierung dazu, dann schlägt das als offene Gewalt durch. Aber
hier stellt sich die Frage nach Veränderungsansätzen. Wenn Rechtsradikalismus die politische Verklausulierung dieser Gewalt und Herrschaftsbereitschaft und Gewalt durch Abspaltung menschlicher Anteile im Mann entsteht, so fordert Klaus Teweleit eine Verganzheitlichung dieser gespaltenen Körper ein. Mit Körpern meint er die Einheit des psychischen und des physischen Körpers. Der richtige Ort für Veränderungen von Männern und so letztlich auch eine antifaschistische Arbeit ist überall.
Jede Gruppe, jede gesellschaftliche Organisation, in der Leute zusammenleben und sich in einer bestimmten Weise berühren. In der Liebesbeziehung, wo die Berührung ganz direkt und Eltern-Kinder-Hautberührung natürlich auch ist. Aber es gibt ja auch eine Sorte von freundlicher Berührung oder in Freundschaftsgruppen, Kneipengruppen, Musiksituationen, überall, wo man was zusammen produziert. Es gibt sie sehr oft nach meiner Erfahrung oder Meinung nicht in politischen Gruppen, wo dieses rationalisierende und argumentierende Denken vorherrscht und dahinter sich latent oder dann auch offen Machtkämpfe abspielen. Die sind sehr oft, glaube ich, gar kein besonders guter Ort zum Herstellen solcher Veränderungen. Jedenfalls dann nicht mehr, wenn sie sich in ihren Strukturen verfestigen. Wenn die Gruppen jung und frisch sind und da strömt alles mögliche Potenzial rein, das aus seiner eigenen Haut und die Leute, die aus ihrer Geschichte raus wollen, dafür sind die, glaube ich, ungeheuer gut. Da passiert wahnsinnig viel. Sobald sie sich verfestigen und partei- oder organisationsartige Strukturen entwickeln, werden sie meist selbst Teil einer kühlen oder kalten Gewalt, oft selbst dann, wenn sie in Anführungszeichen fortschrittliche Gedanken vertreten.
Wir wollen aber die Bedeutung des Freiburger Gemeinderats und damit dieses Beschlusses nicht überbewerten. Da sind wir uns ausnahmsweise mal in der Einschätzung mit Herrn Ungern Sternberg und Herrn Schröder einig, die vorher gesagt haben, egal wie der Gemeinderat entscheidet, die Straße wird gebaut. Genauso sagen wir, und das haben wir übrigens auch schon Wochen vor der Gemeinderatssitzung getan, genauso sagen wir, unsere Einschätzung, dass die Straße für Freiburg eine verkehrspolitische Katastrophe bedeutet, dass sie falsch ist und dass sie verhindert werden muss. An dieser Einschätzung ändert der Beschluss des Gemeinderats gar nichts.
Pressekonferenz im Walfisch in der Viere in Freiburg. Pressekonferenz der Aktionsbündnisse Dreisamtal und Freiburg gegen den geplanten Neubau der B31 Ost. Es war ein Patt im Freiburger Gemeinderat, so Volker Schönberg vom Aktionsbündnis Freiburg. Ein Patt von 22 zu 22 Stimmen pro und contra Neubau B31 Ost. Denn die Fraktionen im Rathaus seien sich einig. Republikanerstimmen sollen nicht den Ausschlag für eine Entscheidung geben. Und diese drei Stimmen der Rechtsradikalen dazugezählt, kommt das Abstimmungsergebnis von 25 zu 22 pro Straßenneubau im Freiburger Gemeinderat zusammen. Keine Überbewertung also dieses Abstimmungsergebnisses, obschon die Zustimmung zum zweiten Teil des interfraktionellen Antrages begrüßt wurde.
Das waren ja dieses Bündel an Alternativmaßnahmen, das wir vorgeschlagen haben zur Entlastung Ebnitz. Und wenn der Freiburger Gemeinderat das ernst meint mit der Zustimmung, dann muss in der nächsten Zeit bald was passieren. Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzung, Tonnagebegrenzung, Nachtfahrverbot, Pförtnerampel und so weiter und so fort. Ich will das jetzt nicht alles nochmal aufzählen.
Beim Hauptanliegen der Aktionsbündnisse allerdings, der Verhinderung des Neubaus, ist das Rathaus vorerst nicht mehr gefragt. Es hat seine Chance gehabt, nach 28.000 gesammelten Unterschriften und einer spontanen und zufälligen Befragung der Freiburger Bevölkerung vor dem Rathaus am Tag der Abstimmung, die 95% befragte Gegnerinnen des Bauprojektes ergab. Jetzt sind rechtliche und politische Schritte angesagt, die dazu führen, so das Aktionsbündnis Freiburg, dass die Menschen in der Region jetzt die Beerdigung des B31-Monsterprojektes und die Rettung des Dreisamtals selbst in die Hand nehmen. Rechtliche Schritte heißt noch 11 Einsprüche beim Bundesverwaltungsgericht in Berlin gegen die Nichtzulassung der Revision. Die Ablehnung dieser Revision würde allerdings nur bedeuten, es ist nicht mehr verboten, die Straße zu bauen. Es gibt andere politische Initiativen. Zum einen wird nach wie vor darauf gesetzt, auf Parteipolitiker, insbesondere auf SPD-Landtagspolitiker einzuwirken, um das Thema in der Landespolitik, eventuell in den Stuttgarter Koalitionsgesprächen, einzubringen. Daneben, so betonte Rainer Ehret vom Aktionsbündnis Dreisamtal soll die Hydrolüge in die Öffentlichkeit getragen werden.
Was wir aber haben, ist Aussagen von wichtigen Hydrogeologen, die werden wir in den nächsten Tagen, ich hoffe, es wird nicht länger als 14 Tage dauern, in die Öffentlichkeit bringen, die eindeutig beweisen, dass die Behauptung, dass die Trasse aus Gründen der Trinkwassersicherheit für Freiburg in den Süden des Dreisamtals verlegt werden müsse, schlicht und ergreifend falsch ist. Und das können wir beweisen, das werden wir beweisen.
Ebenso wichtig jedoch wird sein, Formen des Widerstandes wie des zivilen Ungehorsams zu entfalten. Dazu heißt es in der Presseerklärung: Die erfolgreiche Verhinderung des Atomkraftwerks Wiel ist uns Vorbild und Verpflichtung zugleich. Der Verzicht auf das AKW Wiel hat die Lichter im Land nicht ausgehen lassen, sondern unsere Region zum Ausgangspunkt der Ökologiebewegung und zur Hoffnung für viele gemacht. Freiburg und die Region sollen ihre Verkehrsprobleme ohne diese Autobahn lösen. Auch wenn dazu Aktivitäten wie die im Folgenden von Volker Schönberg beschriebenen notwendig sind.
Wenn wir so eine ähnliche Aktion machen würden wie die Leute in Hamburg, wir setzen uns irgendwo hin auf eine Straße, um zu demonstrieren. Es könnte anliegen, das wurde hier in Freiburg auch schon versucht, und zwar nicht von uns, sondern im letzten Jahr aufgrund dieser Ozonbelastung, dass gesagt wird, jetzt ist Schluss, es fahren keine Autos, sollen keine Autos mehr in der Innenstadt fahren. Und dann setzen sich 1000 Menschen auf die Straße. Das ist zunächst mal von unserer Seite aus eine legitime Form des Widerstands, ist eine gewaltfreie Form des Widerstands. Und dann ist die Frage, wie es denn weitergeht. Wenn dann, um diese 1000 Leute von der Straße zu räumen, eine Hundertschaft mit Knüppeln käme und auf diese Leute einschlagen würde, dann würden wir klar sagen, das ist Gewalt und die Gewalt geht in dem Fall von den Räumenden aus.
Noch sehr lange kann es dauern bis zu einem eventuellen Baubeginn. Tatsache ist, dass die Straßenbaugegnerinnen Zulauf bekommen, sich mehr Leute engagieren. Viele auch Jugendliche, am Dienstag, so Helmut Thoma vom Bündnis, sich auf dem Rathausplatz mit geballter Faust und Wut die Äußerungen der Straßenbaubefürworter im Gemeinderat angehört haben und sich mit den Entscheidungen nicht abfinden lassen. Es ist nicht die Zeit von Kompromissen. Zum Schluss der Aufruf des Aktionsbündnisses gegen die B31 Ost neu.
Wir vom Aktionsbündnis rufen alle Freiburgerinnen und Freiburger auf, ihren Widerstand in den nächsten Wochen und Monaten gegen die B31 nicht aufzugeben, sondern zu verstärken. Und wir sind der festen Überzeugung, dass wir gemeinsam mit den Dreisamtälern und den Schwarzwäldern die B31 neu noch auf politischem Weg verhindern können. Und wir lassen uns da auch nicht von den Leuten abhalten, die jetzt im Namen von so einem obskuren Demokratieverständnis von uns verlangen. Der Gemeinderat hat entschieden, jetzt gebt doch mal bitte endlich auf.
Ihr hört das Tagesinfo vom 8. Mai 1992.
Letzten Dienstag fanden die Anwohnerinnen der Wilhelmstraße und der Bismarckallee die Ankündigung in ihren Briefkästen, dass diese Straßennamen geändert werden sollten. Auf den Briefbögen mit Wappen und Siegel der Stadt, Aktenzeichen 1492, 1992 war Folgendes zu lesen.
Sehr geehrte Damen und Herren, aus Anlass des bevorstehenden 500. Jahrestages der sogenannten Entdeckung Amerikas hat der Stadtrat der Stadt Freiburg in seiner Sitzung vom 28. April 1992 einer Beschlussvorlage zugestimmt, nach der im Vorfeld des 12. Oktober 1992 eine Umwidmung solcher Straßen im Freiburger Stadtgebiet vorzunehmen ist, deren Bezeichnung im Zusammenhang mit der unheilvollen Geschichte des Kolonialismus steht. Angesichts der bis heute wirkenden Folgen kolonialer Ausbeutung und Unterdrückung, die mit dem Zeitalter der Entdeckung weltweit ihren Anfang nahmen, sollen nicht länger Straßen die Namen von Männern tragen, die sich entschieden für einen deutschen Kolonialismus einsetzten und damit der Unterwerfung und Ausrottung ganzer Völker und der Ausplünderung ihrer Länder Vorschub leisteten. Stattdessen will die Stadt mit der Umbenennung der betreffenden Straßen die Erinnerung an Frauen- und Männer wachhalten, deren Widerstand gegen die Kolonialisierung ein Beispiel in der 500-jährigen Geschichte des Kampfes gegen Ausbeutung und Unterdrückung darstellt. Mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass im Zuge der Umsetzung der von der Stadt Freiburg beschlossenen Maßnahmen auch die Bismarckallee einen neuen Namen erhalten soll. Mit Wirkung vom 1. Juni 1992 trägt diese Straße die Bezeichnung Rigoberta-Menchu-Allee. Okay.
Dem entsprechenden Schreiben, das in der Wilhelmstraße verteilt worden war, war entsprechend zu entnehmen. Mit Wirkung vom 1.6.92 trägt diese Straße die Bezeichnung Jakob-Murenga-Straße. Die Resonanz auf die Mitteilung war groß. Zahlreiche Anwohnerinnen haben bei der Stadtverwaltung angerufen und wollten wissen, ob die Ankündigung der Wahrheit entspricht. Niemand wollte so richtig an die Authentizität des Schreibens glauben. Tja, woran lag es, dass das Schreiben bei den Adressatinnen größtenteils auf Verwunderung und Unglauben stieß? War es der Zusatz der Mitteilung?
Laut dem Prinzip der Bürgerbeteiligung besteht an Ihrer persönlichen Meinung zu dieser Straßenumbenennung ein erhebliches Interesse. Bitte nutzen Sie hierfür unten angefügten Rückmeldungsabschnitt oder rufen Sie uns an.
Wohl kaum. Das kann es eigentlich nicht gewesen sein. Die Stadtverwaltung hat ja auch bei der Planung zur äußerlichen Umgestaltung des Sedanquartiers zum Vergnügungsviertel um Bahnhof und KTS immer besonderen Wert auf die Meinung der Anwohnerinnen gelegt. Das gleiche gilt für die Umgestaltung der Bismarckallee zur vierspurigen Stadtautobahn mit Manhattan Skyline. Da ist es nur konsequent, dass die Einwohnerinnen auch bei der Umbenennung der betroffenen Straßen mitbestimmen dürfen. Aber auch an der dilettantisch gefälschten, so die BZ, der die Aktion auch ein Artikel wert war, Unterschrift von Dr. Sven von Ungern-Sternberg, kann es eigentlich nicht gelegen haben. Wer kennt schon die Unterschrift des ersten Bürgermeisters? Bleibt also der Schluss, dass es an dem Vorschlag und dessen Begründung selbst gelegen haben muss. Das war Stadtrat und Stadtverwaltung nun doch nicht zuzutrauen.
Jakob Murenga, gestorben 1907. Die Eltern Jakob Murengas gehörten den beiden großen Stämmen Namibias an, den Hereros und Namas. Unter der deutschen Kolonialherrschaft 1884 bis 1915 wurden diesen Stammesgesellschaften durch den Raub ihrer Viehherden, durch betrügerischen Handel und durch eine rassistische Gesetzgebung systematisch die Lebensgrundlagen entzogen. Als letztes Mittel blieb den Hereros und Nama nur der bewaffnete Aufstand gegen Unterdrückung und Ausbeutung durch die weißen Herren. Jakob Morenga führte im Befreiungskampf eine Gruppe dieser Stämme an. Diese hielt sich über 3 Jahre gegen die waffentechnisch und zahlenmäßig weit überlegenen deutschen Truppen. Während die Deutschen mit brutaler Härte gegen die Zivilbevölkerung vorgingen, richtete sich der Kampf der Gruppe um Jakob Morenga ausschließlich gegen die deutschen Soldaten. Am 21.09.1907 fiel Morenga in einem Gefecht gegen englische Truppen.
Rigoberta Menchú beteiligte sich an der politischen Organisierung von Landarbeiterinnen und Landarbeitern im guatemaltekischen Hochland und war permanenter staatlicher Verfolgung ausgesetzt. 1981, nach der Ermordung ihrer Familie durch die Sicherheitspolizei, ging sie ins Exil. Als Vorsitzende der guatemaltekischen Landarbeiterinnengewerkschaft und als Vertreterin der Vereinigten politischen Opposition wurde sie 1990 mit dem Friedenspreis für Verteidigung der Menschenrechte in Lateinamerika und mit dem Friedenspreis der UNESCO ausgezeichnet.
Das war's dann. Der größte und längste Streik im öffentlichen Dienst in der Geschichte der BRD ist beendet. Nach 11 Streiktagen wird ab heute wieder gearbeitet. Die Straßenbahnen fahren wieder, der Müll wird wieder abgeholt. Die Tarifparteien einigten sich gestern Abend überraschend schnell darauf, den Arbeiterinnen und Angestellten des öffentlichen Dienstes sowie den Post- und Eisenbahnangestellten 5,4% mehr Lohn zu zahlen, den unteren und mittleren Einkommen ab 1. Mai, den höheren Einkommensgruppen ab 1. Juni. Daneben gibt es Einmalzahlungen von 600 bzw. 750 DM für die unteren und mittleren Lohngruppen sowie eine Aufstockung des Urlaubsgeldes um 200 Merker. Dies als sogenannte soziale Komponente des Tarifabschlusses. Von den ursprünglich mal geforderten 9,5% mehr Lohn ist somit nicht viel übrig geblieben. Die 5,4% entsprechen exakt dem, was der Schlichter vor 2 Wochen angeboten hatte und was die Arbeitgeber damals noch als unannehmbar ablehnten. Nur schweren Herzens habe er der Tarifeinigung zustimmen können, lässt Innenminister Seiters in einer Presseerklärung vom heutigen Tage mitteilen und macht darin deutlich, dass er den Tarifabschluss als Vorwand für weitere Personalentlassungen zu nehmen gedenkt. Zitat: Ich schließe Auswirkungen auf den Personalumfang bei Bund, Ländern und Kommunen nicht aus. Zitat Ende. Er kann zufrieden sein, ist doch die Taktik der Arbeitgeber voll aufgegangen, einen kräftigen Griff in die Taschen der Arbeiterinnen zu tun. Während die Banken hierzulande 2-stellige Gewinne einkassieren und Vorstandsmitglieder großer Konzerne wie BMW, Bayer und Siemens sich Erhöhungen ihrer Bezüge um 8,5 bzw. 11,3% gönnen, bedeutet der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst angesichts der voraussichtlichen Inflationsrate, steigender Mieten und Solidarbeiträge für die 5 neuen Bundesländer Reallohnverlust. Darüber täuschen die Krokodilstränen des Herrn Seiters nicht hinweg. Dennoch gibt sich die Gewerkschaft zufrieden und mobilisiert im Augenblick ihre Mitglieder zur Annahme des Abschlusses. Am heutigen Nachmittag lud beispielsweise die Freiburger ÖTV-Spitze die lieben Kolleginnen und Kollegen in das Kolpinghaus in die Karlstraße. Was ursprünglich als Streikversammlung geplant war, wurde zur selbstzufriedenen Rückschau auf einen stets in geordneten Bahnen verlaufenden und von oben gelenkten Streiks, in dem die Basis nie gefragt wurde und als Manövriermasse gewerkschaftlicher Politik herhielt. Umso mehr Sorge besteht nun in den oberen Gewerkschaftsetagen, die Basis könne rebellieren und der Empfehlung der Großen Tarifkommission nicht folgen. Proteste und Unmut wurden beispielsweise von der ÖTV Berlin bekannt. Auch bei der Deutschen Postgewerkschaft wird das Ergebnis zwiespältig aufgenommen. Dieter Buhl von der Streikleitung der Postgewerkschaft hier in Freiburg kommentiert das Ergebnis überaus positiv.
Wir sehen es nicht als enttäuschend an, ganz besonders, wenn man dann sieht, dass die unteren Lohngruppen Erhöhungen haben im Gesamtvolumen bis 6,9%. Und das war für uns ja auch wichtig, dass gerade die unteren Lohngruppen bei der Post besonders angehoben werden. Und wir eben auch gerade für diese Gruppe Verbesserungen erzielen wollten. Und in Anbetracht der Situation, die uns entgegengeschlagen ist, wo ja die Politik massiv in die Tarifrunde eingewirkt hat, sehen wir das als ein sehr erfolgreiches Ergebnis. Man kann nicht sagen, was wäre denn rausgekommen, wenn noch weiter gestreikt wurde. Aber man muss sehen, das ist der längste Arbeitskampf gewesen in der Geschichte der Postgewerkschaft und auch in der Geschichte der ÖTV. Und es war schon ein Kraftakt. Natürlich, die Leute, unsere Kolleginnen und Kollegen sind gestanden, die hätten auch noch weitergemacht. Aber man muss schon auch so viel Realitätssinn haben, um zu erkennen, wann ein Kompromiss einfach angebracht ist.
Und genau darüber, zu welchem Zeitpunkt Kompromisse angebracht sind und wie diese ausfallen, gibt es jedoch unterschiedliche Einschätzungen. Wir sprachen heute Nachmittag mit Werner Siebler, Postbeschäftigter in Freiburg und aktiv am Streik beteiligt.
Ich finde das Endresultat für das, was meiner Meinung nach möglich gewesen wäre, enttäuschend. Also ich bin der Meinung, bei einem offensiven Arbeitskampf oder jetzt auch, wenn man das noch ein paar Tage durchgehalten hätte, wäre einiges mehr drin gewesen. Allerdings war die ganze Argumentationsweise sowohl der ÖTV-Spitze wie auch die von unserer Postgewerkschaftsspitze von vornherein relativ defensiv angelegt. Also von daher wundert es mich nicht allzu sehr, dieses Ergebnis.
Also diese Enttäuschung, ist das eine, die jetzt nur du hast oder die auch so geteilt wird?
Also so nach der Stimmung heute Morgen im Betrieb würde ich sagen, also es ist, denke ich, kann man es einteilen in zwei Kategorien. Diejenigen, die aktiv an diesem Streik beteiligt waren, also mit mir Streikposten gestanden sind oder sonst was da organisiert habe, Streikgelder ausgezahlt oder, die sind zum Großteil enttäuscht, also über dieses Ergebnis. Diejenigen, die allerdings nur passiv gestreikt haben, also jetzt mal die im Prinzip nichts mehr gemacht haben, als ihr Stempelgeld abzuholen, die waren zum Großteil zufrieden mit diesem Ergebnis. Im besten Fall steht da noch die Frage, war das überhaupt nötig, so lange dafür zu streiken? Aber es teilt sich, glaube ich, mehr oder weniger in die zwei Gruppe ein an Meinungen, wobei das natürlich auch unterschiedlich ist. Es gibt auch einige Kollegen, die aktiv teilgenommen haben, die sagen, es war einfach nicht mehr drin. Aber das ist, glaube ich, auch das Resultat dieser defensiven Herangehensweise von vornherein.
Zum Stichpunkt offensives Auftreten der Gewerkschaften während des Streiks nochmal Dieter Buhl von der Deutschen Postgewerkschaft in Freiburg.
In diesen 11 Tagen immer die Forderung bekannt geworden, wir wollen so und so viel mehr Lohn. Es ist aber nicht zum Beispiel alternativ gesagt worden, wo zum Beispiel der Arbeitgeber noch kürzen könnte, etwa im Militärhaushalt oder in anderen Haushalten, um da Gelder noch locker zu machen. Das wäre doch eigentlich eine ganz sinnvolle Taktik gewesen, noch Etats zu benennen, um dieses Geld dann auch für höhere Lohnabschlüsse dann zur Verfügung zu haben.
Ja, das ist schon ganz nicht richtig. Wir haben in unserer Argumentation immer darauf hingewiesen, dass wir sehr wohl als öffentlicher Dienst bereit sind, uns an den Kosten des Bundeshaushalts zu beteiligen, haben aber genauso, wie Sie es gesagt haben, darauf hingewiesen, da kann natürlich der Rüstungshaushalt kein Tabu sein und da kann natürlich auch nicht außen vor bleiben, dass die ganzen Riesengewinne, die die Unternehmer durch ihre Tätigkeit im Osten gemacht haben, außen vor bleiben. Da haben wir darauf hingewiesen und da gibt es für uns auch keine Tabus.
Eine Forderung, die offenbar an der Basis nicht so recht angekommen ist. So jedenfalls meint der Postbeschäftigte Werner Siebler.
Aber im Prinzip wird nicht die Diskussion darüber geführt, was steht tatsächlich zur Verteilung an. Und das hätte ich für notwendig gehalten, dass man das formuliert. Also so Geschichte einfach wie diese 100 Milliarden für den Jäger 90 oder für die geplante Subventionen beziehungsweise die Steuergeschichte für die Unternehmer oder die 700 Milliarden, die deutsche Unternehmer auf der hohen Kante zurzeit liegen haben und. Das alles hätte in der Diskussion von Seite der Gewerkschaftsführung keine Rolle gespielt. Das ist das, was ich vermisse und auch jetzt im Nachhinein vermisse.
Möglicherweise tut sich ja noch was innerhalb der Gewerkschaften, die allein hier in Freiburg, beispielsweise bei der ÖTV oder auch bei der Postgewerkschaft, über 300 Neuzugänge zu verzeichnen hatte. Am Montag bis Mittwoch wird erstmal abgestimmt. Die zweite Urabstimmung über die Annahme des Tarifergebnisses wird laufen. Das Abstimmungsverfahren erläutert Dieter Buhl von der Postgewerkschaft.
Jetzt folgt bei uns eine Urabstimmung, die beginnt am Montag und endet am Mittwoch. Und in dieser Urabstimmung müssen sich mindestens 25% unserer Mitglieder für Annahme entscheiden. Diese 25% kommen so zustande, dass wir ja bei der ersten Urabstimmung, ob sie für einen Streik sind, 75% benötigen. Und somit in der zweiten Urabstimmung brauchen wir eine Zustimmung von 25%. Und das wird jetzt erfolgen in den nächsten Tagen. Wir bereiten alles am Wochenende vor hier in der Bezirksverwaltung und die Kolleginnen und Kollegen holen in einem Staffettenfahrdienst ihre Unterlagen am Montagmorgen ab und beginnen mit der Arbeit.
Allgemein wird mit einer Mehrheit für die Annahme des Tarifabschlusses gerechnet. Ein schwacher Trost, der Tarifvertrag endet am 31. Dezember 1992. Das heißt, im nächsten Jahr geht alles wieder von vorne los.
Wondrous world of.
Hey, come to Los Angeles. You and your family can have peace and tranquility.
Hello, my name is Elaine, and I'll be your tour guide through South Central Los Angeles.
How to survive in South Central? A place where busting the cap is fundamental. No, you can't find a shit in a handbook. Take a close look at a rap crook. Rule number one. Of a gun, a nine in your ass will be fine. Keep it in your glove compartment, cause jackers, oh, they love to start shit. Now if you're white, you can trust the police, but if you're black, there ain't nothing but beef. Watch out for the kill. Don't make a false move and keep your hands on the steering wheel. And don't get smart, answer all questions, and that's your first lesson on staying alive in South Central, yeah. That's how you survive.
Am Arsch ist es, das schöne Bild einer multikulturellen Stadt Los Angeles, das die Politiker vor den Riots so beschrieben.
Diese multikulturelle Gesellschaft bereichert uns, sie lehrt uns, die Menschheit besser zu verstehen, sie inspiriert uns, ja.
Ja, und so weiter. Dieses Bild entspricht oder entsprach natürlich nur der Blickweise der Oberschicht. Besonders für die Schwarzen waren die 80er Jahre die Zeit eines wirtschaftlichen Niedergangs. Der gezielten Verarmung durch den Regionismus, das Verschwinden industrieller Arbeitsplätze und so weiter. Besonders weit fortgeschritten war diese Entwicklung zu einer Ein-Drittel-Gesellschaft in Los Angeles. In den neuen Fabriken und Wachstumszentren fanden Schwarze keinen Zugang. Die weiße Bevölkerung gegenüber den anderen Minderheiten, selbst schon eine Minderheit in Los Angeles, zog in die Suburbs, oft mehr als 100 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt und durch private Wachmannschaften, Mauern und Zutrittsverbote für alle Fremden abgeschottet. Den Schwarzen blieben die immer mehr herunterkommenden Slums im Zentrum der Stadt. Andere Zonen der Stadt, wie die Downtown, wurden zu Konsum- und Bürozentren, aus denen die mehr als 100.000 Obdachlosen vertrieben wurden. Ihnen blieb nur das mieseste Viertel, Skid Row genannt. Durch Polizeipräsenz und Überwachungskameras wurde der öffentliche Raum, wo ungezieltes Zusammenkommen zu anderen Zwecken als Konsum, Arbeiten und TV noch möglich war, zerstört. Parks wurden nächtens geschlossen, Strände mit Helikoptern überwacht, Ansammlungen von den Cops zerstreut, wie zum Beispiel zu Halloween 1988, wo Bullen eine Menge von 100.000 vom Hollywood Boulevard vertreiben wollten und daraufhin eine Straßenschlacht tobte.
Ihr hört das Tagesinfo vom 8. Mai 1992.
Rule number two, don't trust nobody, especially a bitch with a hook of pot. Cause it ain't nothing but a trap, and females will get your jacks and kidnapped. You'll wind up dead. Just to be safe, don't wear no blue or red, cause most niggas get caught.
Die rassistische Diskriminierung von Schwarzen korrespondierte schon immer mit der Bildung einer eigenen schwarzen Kultur. Ein Beispiel dafür sind die Gangs. Die ersten entstanden zum Schutz gegen Angriffe weißer Banden in den 40ern. In den 60er Jahren, nach dem Aufstand von Watts, rekrutierten sich die Black Panther Party aus den Gangs. Mit der Zerschlagung der Panthers durch den Staat bildeten sich neue Gangs, geteilt in zwei große Gruppen, die Crips und die Bloods. 1983 tauchte Crack in Los Angeles auf. Crack wurde eingeführt, als der Markt für Kokain stagnierte. Los Angeles wurde zum Geldwaschplatz für die Kokainkartelle. Die Gangs übernahmen die gefährliche Verteilung der Droge auf der unteren Ebene. Die Kohle wurde anderswo gemacht.
Wenn die Schätzung annähernd stimmt, dass 10.000 Gangmitglieder ihren Lebensunterhalt durch den Drogenhandel bestreiten, dann ist Crack die letzte Verdienstmöglichkeit in den verlassenen Viertelghettos, das Äquivalent zu einigen großen Autofabriken oder zu mehreren hundert McDonald's. Natürlich ist dies eine Reindustrialisierung, die durch Krankheit und die Umverteilung von Armut funktioniert.
Crack brachte Geld in die Viertel, denen vom Staat beispielsweise $400.000 für Jobprogramme zugedacht wurden, während die Bullen im selben Jahr die tausendfache Summe kosteten. Mit der Möglichkeit, Geld zu verdienen, wuchs die Gewalt. Ab 1984 nahm die Zahl der Morde wegen Crack rasant zu. Die Öffentlichkeit bauschte ein riesiges Problem auf. Irre Zahlen von 100.000 Gangmitgliedern wurden lanciert. Plötzlich forderte auch die liberale Öffentlichkeit mehr Polizei. Harry Edwards, früher mal Propagandaminister der Black Panther, sah die Sache so.
Wie kann man ein 13-jähriges Kind, das Crack verkauft, umdrehen?
Die Wahrheit ist, man kann es nicht.
Was dann?
Du musst verstehen, sie werden es nicht schaffen. Die Städte, die Kultur und schwarze Menschen im Besonderen haben zu Beginn, diesen Dreck von den Straßen zu entfernen.
Und wie?
Wir müssen verstehen, dass Kriminelle unter uns sind und wir müssen die harte Linie gegen sie fahren. Wir müssen unsere nächste Generation schützen, selbst wenn sie unsere Kinder sind.
Was würdest du als Vater machen, dessen Kind Crack verdealt?
Ihn wegschließen, einschließen, ihn loswerden, ihn für eine ganz lange Zeit hinter Gitter bringen. So lange, wie es das Gesetz ermöglicht, so lange, wie ich es erreichen kann. Ich bin dafür, sie einzuknasten, sie von der Straße zu fegen, sie hinter Gitter zu stecken. Make sure that you're in before dark. But if you need some affection, mate, make sure the bitch ain't a section 8. Cause if so, that's a monkey wrench hoe. And you won't survive in South Central. Now you realize it's not always cracked up to be. You realize that it's fucked up. I mean, nothing like the shit you saw on TV. Palm trees and palm bitches. So I advise you to pack your shit and get the fuck on. 1988 starteten die Cops die Operation Hammer, die Los Angeles-Version des War on Drugs. Polizeichef Gates, der jetzt ersetzt werden soll, erklärte damals:
Das ist Krieg. Wir wollen, dass Sie das wissen, diese Feiglinge da draußen. Ja, das sind sie. Niederträchtige Feiglinge. Sie sollen wissen, dass wir kommen und sie kriegen werden. Die Gangs sind der Vietcong unserer Gesellschaft.
Andere Beamte erklärten:
This is Vietnam here.
Durch den Street Terror Enforcement and Prevention Act wurde jede Form von Unterstützung einer Gang unter Strafe gestellt. Zum Beispiel ist es jetzt möglich, Eltern von Kindern, die in einer Gang sein sollen, einzuknasten wegen Unterstützung. Häuser, die als Drogenumschlagplätze bezeichnet werden, dürfen niedergewalzt werden. Stadtviertel werden verbarrikadiert und der Durchgang verboten. Mutmaßliche Gangmitglieder wurden kurzerhand nach El Salvador deportiert. In bestimmten Vierteln ist der nächtliche Ausgang verboten.
Ausgehverbote sind zu wichtigen Waffen der LA-Polizei gegen die subversive Menge geworden. Ausgehverbote für bestimmte Viertel werden selektiv durchgeführt, und zwar fast ausschließlich gegen Black- und Chicano-Wohngegenden.
79% aller Festnahmen erfolgen im Zuge des War on Drugs. Und 1995 werden vermutlich 145.000 Menschen in den Gefängnissen Kaliforniens sitzen. Der Krieg gegen die Drogen ist in Wirklichkeit ein Krieg gegen die Armen.
Unter den neuen Bundesgesetzen haben Angeklagte, die wegen Verkauf von 5 Gramm Crack mit einem Wert von etwa $125 verurteilt werden, eine Mindeststrafe von 5 Jahren Gefängnis zu erwarten. Jedoch braucht es 500 Gramm von der Yuppie-Droge Kokain, fast $50.000 wert, um ein ähnliches Strafmaß zu erreichen.
Die Cops von Los Angeles sind für ihren Rassismus berüchtigt. Im Zuge der Operation Hammer wurden eine Reihe von Unschuldigen, zum Beispiel ein 80-jähriger Rentner, erschossen. Die Aufrüstung der Bullen nimmt ungeheure Ausmaße an.
Helikopter kreisen durchschnittlich 19 Stunden täglich über High-Crime-Areas, verbunden und koordiniert mit Streifenwagen und sogar die Luftüberwachung von Belfast durch die britische Armee übertreffend.
Für die Nacht sind die Helikopter mit riesigen Scheinwerfern und Infrarotkameras, die die Wärmeausstrahlung einer glühenden Zigarette erkennen, ausgestattet. Für die Zukunft wird sogar die Satellitenüberwachung von Los Angeles erwogen.
Make a false movement, keep your hands on the steering wheel. And don't get smart, answer all questions. And that's your first lesson on staying alive in South Central Dead. That's how you survive.
Hi, this is Elena King. Are you enjoying your stay in South Central Los Angeles? Or has somebody taken your thing? Have you witnessed the drive-by? Okay. Make sure you have your camcorder ready to witness the extracurricular activities on Blacks by the Bullies. So you and your family.
Ja, für diesen Beitrag, der eben gelaufen ist, haben wir Musik von Ice Cube verwendet, How to Survive in South Central und ein Buch von Mike Davis, das die Geschichte Los Angeles aus linker, marxistischer Sicht beschreibt. Zum Schluss dieses Beitrages noch einige aktuelle Informationen. Am Montag war in den USA ein Generalstreik in den schwarzen Communities geplant, der allerdings wohl nicht ganz so erfolgreich war. Die aktuelle Information ist, dass auf den Straßen weniger los ist, dass die Auseinandersetzung auf Meetings in Kirchen zum Beispiel allerdings stark zugenommen haben. Also die Diskussion innerhalb der schwarzen Community und dass wahrscheinlich ein bewegter Sommer bevorsteht. Auch eine größere Offenheit der Weißen für die Probleme der Schwarzen sei zum Beispiel in Brooklyn zu beobachten. Eine positive Entwicklung dieser Hinsicht gab es wohl auch an den Hochschulen. Wir haben jetzt nochmal ein Interview, was geführt wurde soeben in Münster mit zwei Leuten, die einer Bewegung zuzurechnen sind, die in den Südstaaten der USA eine Wiedergutmachung fordert in Form eines eigenen Staates für die Schwarzen, der 5 Südstaaten der USA umfassen soll. Die beiden waren gerade in Münster, aber das erklärt euch nochmal der Mensch, der gerade die interviewt hat.
Also das war jetzt eine Pressekonferenz hier in Münster, die als Auftakt für eine Tagung gegen den G7-Gipfel und Ost-West-Gipfel hier in Münster stattfindet. Und da haben unter anderem zwei Leute gesprochen von der New African People's Organization, wovon der eine deren Präsident ist seit 20 Jahren und der andere ein Historiker an der Uni von Atlanta. Und die haben jetzt speziell zu den Geschehnissen am letzten Wochenende in Los Angeles und in anderen US-Städten gesagt, wo ich sie gefragt habe, ob es jetzt auch, weil der eine, der Präsident, halt das Wort Bourgeoisie benutzt hat und auch was von Klassenkampf gesagt hätte, ob es dann halt auch einen Klassenkampfeffekt hätte oder Elemente davon. Und der meinte halt, dass es schon Elemente von Nationalismus und auch Klassenkampf hat. Das wird dadurch deutlich, dass einmal halt schwarze Arbeiter, Arbeitslose, radikale Intellektuelle und Studenten dabei waren. Und so das Element des Klassenkampfs wird halt deutlich, weil halt auch Mexikaner und Weiße dabei waren. Und alle zusammen sind natürlich von der bürgerlichen Presse als Kriminelle abgestempelt worden. Und das schwarze nationalistische Element wird halt auch noch dadurch deutlich, eben durch das Verhalten der Gangs, die nämlich schon bevor das Urteil gegen Rodney King überhaupt verkündet worden ist, ihre Kampfrichtung geändert haben, nämlich sich nicht mehr gegenseitig zu bekämpfen, sondern gemeinsam gegen die Polizei vorzugehen. Und das war dann auch so bei der Rebellion eben in den US-Städten. Also die beiden haben das Wort Rebellion benutzt oder spontane Aufstände anstatt das Wort Rassenunruhen, weil es ihnen halt viel zu vereinfachend war, weil es eben halt auch so sozioökonomische Hintergründe hat, die ganze Sache. Und die Gangs haben halt, wie gesagt, gemeinsam gegen die Polizei gekämpft und dann eben auch Läden angezündet, so gerade halt so Alkoholgeschäfte, also Liquor Stores, wie es da heißt. Und weil die eben die schwarze Bevölkerung da schaden und dann auch noch Geschäfte von Koreaner, die in den schwarzen Reservaten, also sie benutzen auch nicht das Wort Ghetto, sondern Reservate für die Wohnbezirke in den US-Städten, dass die Koreaner halt, weil sie den ganzen Obst- und Gemüsehandel in diesen Reservaten monopolisiert haben, eben das Geld aus den Reservaten Ghettos herausziehen und daher halt auch eine Stoßrichtung gegen die Koreaner. Die, ja, ob man das dann als rassistisch bezeichnen kann, da haben sie sich dann nicht zugeäußert. Und die
Veranstaltungshinweise für Montag, übermorgen, morgen und heute. Fangen wir an mit Montag. Da geht es um die Videofilmreihe im Jugendzentrum in Denzlingen. Letzten Montag musste leider ein Film ausfallen. Es geht durch die Welt ein Geflüster über die Bayerische Räterepublik von 1919. Der wird nachgeholt demnächst. Termin ist noch nicht bekannt. Am Montag geht es weiter. Weiter mit einem Rückblick in die Geschichte linker Kämpfe, in die Geschichte kommunistischer Kämpfe in den 20er Jahren. Da werden zwei Videos gezeigt. Zum einen über die Rote Ruhrarmee, die im, wie der Name schon sagt, im Ruhrgebiet 1920 gekämpft hat und später niedergeschlagen wurde von den rechten Truppen, von den Freikorps. Der zweite Film behandelt die kommunistische Jugendarbeit in Schöneberg, in dem Berliner Stadtteil Schöneberg. Zwei Videos also am 11. Mai im Jugendzentrum in Denzlingen, Mühlengasse 7 um 20 Uhr.
Ich habe eine Veranstaltung der Wüsten Alma am Sonntag, 10.05.92 für 20 Uhr im alten Wirebahnhof. Es gibt einen Vortrag von Ute Bechtdorf zum Thema Wunschbilder, Frauen im nationalsozialistischen Unterhaltungsfilm.
Sie kommen dann zu den Terminen am Samstag. Zunächst findet ein Wagenburgfest statt, und zwar in der Wagenburg in Lehn im Zinkland 3b. Am Samstagabend, dort werden zwei Bands spielen und es wird wohl dann ziemlich lange gehen.
Noch einmal zum Sonntag zurück. Da gibt es wie jeden Sonntag die Trassenbegehung gegen die B31 Ost neu.
Und da war sie zu Ende, die 120er Wiederholungskassette. Der verehrte Kollege wollte vermutlich noch sagen, wo Mensch sich zur Trassenbegehung trifft. Am Bahnhof Littenweiler natürlich. Wenn's am schönsten ist, so geht auch diese Sendung zu Ende. Verantwortlich für das eben Gesagte sind Dani, Joey, Hubert und wie sie alle heißen. Und jetzt sagt eine Stimme aus dem Off:
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Musik.
Radio Dreieckland, 101,7 Hertz. Jetzt ist 12 Uhr. Bei anderen Sendern kommt um diese Zeit die Nationalhymne, bei uns nicht.
Deutschland, einig Vaterland. Das war der Grundtenor der Wiedervereinigungsbefürworter auf den letzten Leipziger Montagsdemonstrationen.
Und es geht so weit, dass Sprecher von Gruppierungen, die irgendwie in den Verdacht stehen, links zu sein, gar nicht mehr zu Wort kommen. Sie werden ausgepfiffen, ausgebuht. Und nur noch Sprecher von wahrscheinlich auch neonazistischen Gruppen belagern das Mikrofon.
Am 4. Juni 1977 erklang zum ersten Mal eine Sendung von Radio Wert Fessenheim.
2017 feiern wir 40 Jahre freies Radio mit Konzerten, Filmen, Veranstaltungen und dem Radio Hoffest im Greta-Gelände am 24. Juni.
Bei anderen Sendern kommt um diese Zeit die Nationalhymne, bei uns nicht. Ne?